So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind zu unserer Vortragsreihe Hoffnung, die trägt. Heute mit einem wirklich interessanten und wie ich finde sehr wichtigen Thema, das, wie wir gerade gehört haben, auch etwas zu tun haben wird mit dem, was wir gerade in diesem Gesundheitsvortrag erlebt haben, dem Thema Ruhe. Aber bevor wir dahin kommen, wollen wir uns wieder zwei Fragen zuwenden, die gestellt worden sind. Und das ist natürlich wieder die Einladung, wenn auch Sie eine Frage haben, die Ihnen auf dem Herzen brennt, zu diesen Themen oder auch verwandten Themen, dann füllen Sie die Feedbackkarte aus und geben Sie uns die Frage. Die erste Frage, die gestellt worden ist, bezieht sich auf das Thema von gestern. Wir haben gestern gesehen, was die Bibel über den Zustand der Toten sagt. Wir haben gesehen, was die Bibel über das Leben sagt, über das, was eine Seele ist, nämlich dass die Seele ein Lebewesen ist, dass der Mensch aus Materie und seiner Atemfähigkeit besteht und dass der Tod ein Todesschlaf ist und dass die Toten nichts wissen bis an den Tag, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Die Frage ist gestellt worden, warum spricht die Bibel dann immer wieder davon, auch dass Ungläubige Menschen ins Feuer geworfen werden. Da gibt es ja etliche Stellen. Jesus spricht davon, dass die Ungläubigen ins Feuer geworfen werden. Wir lesen Offenbarung von einem Feuer, das am Ende sogar den Satan vernichten wird. Und ich kann hier noch nicht alle Details sagen, weil wir werden am Samstagnachmittag um 16 Uhr dieses Thema in aller Breite mit allen Details studieren. Die Kurzantwort ist die, dass die Bibel tatsächlich von einem Höllenfeuer spricht. Sie spricht allerdings nicht von einer ewig brennenden Hölle, die jetzt irgendwo in der Nähe des Erdkerns irgendwo vor sich hin brutzelt, sondern sie spricht von einem Ereignis. Wann das stattfinden wird und was dann sozusagen die Bedingungen sind, wie dieses ausgehen wird und wie lange das auch andauert, werden wir alles am Samstagnachmittag besprechen. Aber vielleicht gibt es die Gelegenheit, wenigstens ein Beispiel hier kurz anzusprechen, das immer wieder angeführt wird. Und das ist das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Da gibt es diese Geschichte, die Jesus erzählt, von einem reichen Mann und einem armen Mann, der Lazarus heißt. Und ich lese es mal kurz vor aus Lukas 16. Da heißt es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Vers 20, es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen und so weiter und so fort. Nun, wenn man das auf den ersten Moment liest, könnte man denken, ah, da ist es doch, ja. Die Gläubigen gehen sofort nach dem Tod irgendwie an einen Ort der Glückseligen und die Ungläubigen, die werden dann im Feuer gequält. Aber wenn man den Text genau liest, stellt man fest, dass dieser Text offensichtlich nicht buchstäblich gemeint sein kann. Aus mehreren Gründen. Erstens ist es unmöglich, dass alle Gläubigen tatsächlich buchstäblich im Schoß des Abrahams sind. Ja, so groß ist der Abraham nun wirklich nicht gewesen. Das ist offensichtlich eine Metapher. Das ist ein Bild. Gleichzeitig ist es relativ schwer vorstellbar, dass es da die Hölle und den Himmel quasi auf Sichtentfernung gibt, ja, dass eine kleine Kluft ist und man kann hier im Himmel sein und dort in der Hölle und vielleicht kann man auch quasi rübergreifen. Auch das ist absolut unvorstellbar. Und was interessant ist, dieser reiche Mann, der sagt, als er im Feuer dort gequält wird, er wünscht sich, dass der Lazarus die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und damit seine Zunge kühle. Nun, ich weiß nicht, was Sie sich wünschen würden, wenn Sie im Feuer brennen würden, aber wahrscheinlich nicht, dass jemand einen Tropfen Wasser auf Ihre Zunge tut. Das heißt, all das soll zeigen, dass hier eigentlich eine metaphorische, eine allegorische Sprache vorliegt. Das ist kein Wunder. Im Kontext sagt Jesus eine ganze Reihe von Gleichnissen. Direkt davor haben wir das Gleichnis vom untreuen Haushalter. Und davor ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Davor ist das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und Gleichnisse haben es an sich, einen geistlichen Punkt zu illustrieren durch eine ausschmückende Beschreibung. Niemand würde ja glauben, dass das verlorene Schaf, das für den Sünder steht, der von Jesus gerettet wird, dass das bedeutet, dass alle Sünder Fell tragen. Ich glaube, das Schaf hat Fell. Und so müssen wir also die Frage stellen, was die Bilder dieses Gleichnisses bedeuten. Und ohne das jetzt hier in die Länge zu ziehen, gebe ich nur ganz kurz ein paar Kernideen. Sie können das zu Hause noch weiter studieren. Der reiche Mann hier ist offensichtlich ein Symbol für das jüdische Volk. Das ergibt sich daraus, dass der arme Lazarus ein Symbol für die Heiden ist. Denn er ist von den Brosamen, die vom Tisch herabfallen. Das ist eine Formulierung, die in der Geschichte verwendet wird, wo die heidnische, phönizische Frau Jesus anspricht und genau diese Formulierung für die Heiden dort verwendet wird. Das heißt, es geht um die Juden, die alle geistlichen Vorteile hatten, und die Heiden, die fast nichts wussten vom Wort Gottes, wie Bettler, die ganz arm waren an Erkenntnis. Aber das Unvorstellbare geschieht, dass wenn die beiden sterben, der Heide als ein Kind Abrahams, ein Sohn Abrahams vom Himmel anerkannt wird. Deswegen kommt er symbolisch in den Schoß Abrahams, während der Jude, der glaubt, dass er ein Kind Abrahams ist und deswegen Abraham einen Vater nennt, eben nicht als ein Kind Abrahams, als ein Gläubiger anerkannt wird. Und was hier eigentlich beschrieben wird, ist genau das Werk, das im Gericht geschieht, wenn die Bücher aufgetan werden und die Werke miteinander verglichen werden. Dass ein Toter redet in der Bibel, ist immer ein Hinweis darauf, dass sein Leben sozusagen Nachwirkungen hat. Man erinnert sich zum Beispiel an Abel, der gestorben ist, und dann sagt Gott, horch, sein Blut schreit zum Himmel. Die Konsequenzen dieser Tat haben dann ihre Nachwirkungen dann auch im Gerichtshandeln Gottes. Und in diesem Sinne wird also beschrieben, wie genau das Gegenteil von dem jeweils eintritt, was die Juden so über sich und die Heiden dachten. Und das ist eigentlich der Punkt dieses Gleichnisses. Und bei Bedarf kann man vielleicht dann auch noch mehr Fragen dazu stellen, aber das ist so die Kernidee. Vielleicht ganz kurz die zweite Frage, die gestellt worden ist, ebenfalls sehr interessant, nämlich in Bezug auf 1. Mose 6. Da gibt es diese etwas mysteriöse Formulierung, dass die Gottessöhne sich mit den Menschentöchtern einließen und dass dort Riesen entstanden sind. Und das hat die Fantasie vieler Christen schon in aller Zeit und auch in der jüngsten Zeit beflügelt. Was ist damit gemeint, dass dort Gottessöhne mit Menschentöchtern Ehen eingegangen sind oder da Kinder gezeugt haben? Sind das vielleicht irgendwelche Engel gewesen, irgendwelche Außerirdischen, die da eine Mischrasse erzeugt haben, was dann zur Sintflut geführt hat? Nun, wenn man die Bibel sich selbst auslegen lässt, wird es weniger dramatisch, aber dafür sehr einleuchtend. Zunächst einmal halten wir fest, dass Jesus im Neuen Testament sagt, dass die Engel keine Ehen führen. Sie können gar nicht heiraten, sagt Jesus. Aber dass es hier um Heiraten geht, wird ebenfalls aus den Worten Jesu deutlich, als er gesagt hat, eine der Kennzeichen vor der Sintflut war, dass die Menschen dort heirateten und sich verheiratet haben lassen. Es ging also um Hochzeiten, die in Gottes Augen nicht gut gewesen sind, aber es können keine Engel involviert sein, weil Engel eben nicht heiraten. Nun, was ist eigentlich gemeint mit dem Begriff Gottessöhne? Es ist wahr, dass der Begriff Gottessöhne zum Teil in der Bibel für nichtmenschliche Wesen verwendet wird. Zum Beispiel, wenn man im Buch Hiob, in Hiob 1 liest, wo die Gottessöhne zusammenkommen, da steht das für himmlische Wesen. Das ist ohne Frage. Aber der Begriff Gottessöhne ist nicht auf himmlische Wesen beschränkt. Wir können das zum Beispiel sehr schön sehen in Römer. Dort gibt es eine Definition für Gottessöhne. Wer sind die Söhne Gottes? Es heißt in Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, der Begriff Söhne Gottes sagt erst einmal nichts weiter aus, als dass dieses Wesen, ob Engel, Mensch oder sonst etwas, vom Heiligen Geist geführt ist, also mit Gott in Übereinstimmung lebt, Gott gehorsam ist, ihn liebt und mit dem Himmel kooperiert. Ein Gläubiger sozusagen. Das gilt für die Engel im Himmel, die sind Söhne Gottes, weil sie mit dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist geführt werden. Das gilt aber auch für gläubige Menschen, die auf Gott vertrauen und entsprechend vom Heiligen Geist geführt werden. Was also, wenn die Engel als Antwort hier ausscheiden, bleibt eine sehr interessante Option übrig, nämlich, dass hier die Menschen, die eigentlich an Gott glaubten und an dem Wissen von Adam und Eva festhielten und auf den Erlöser warteten, mit der Zeit von ihrem Glauben abfielen, weil sie sich nämlich Menschentöchtern zuwandten, also Frauen, die eben nicht zu den Söhnen Gottes gehörten, die eben nicht diesen Glauben hatten. Und diese Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen, ein Thema, das sich übrigens durch die gesamte Bibel zieht, auch beim Volk Israel immer und immer wieder, in allen Zeitaltern. Auch Paulus spricht darüber, dass ein Gläubiger sich nicht mit einem Ungläubigen verheiraten sollte. Dieses Thema führt dann zu einer Korruption. Das Volk Gottes vor der Sintflut wurde verderbt, bis irgendwann kaum noch wirklich Gläubige übrig blieben. Und dann folgt natürlich die bekannte Geschichte von Noah und der Arche. Das also dazu. Herzlichen Dank für die Fragen und nochmal die Einladung, wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie die einfach auf. Wir versuchen sie hier dann nach bestem Wissen und Gewissen anhand der Bibel zu erklären. Jetzt wollen wir uns natürlich dem Thema widmen, Spuren im Sand der Zeit. Und bevor es losgeht, wollen wir wie jeden Abend ein kurzes Gebet sprechen. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Sie können sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, danke schön, dass auch heute Abend wir dein Wort studieren können. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest und dass wir durch deinen Heiligen Geist geleitet die Wahrheit erkennen können. Bitte lass uns von allen vorgefassten Meinungen frei sein. Lass uns bereit sein, auch eigene Ideen zu hinterfragen und von deinem Wort uns belehren zu lassen. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist unser Lehrer bist. Und dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in dir ist. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Wenn man sich die Natur anschaut, und ich habe das ja an einem der ersten Abende schon mal ein bisschen ausgeführt, dann sieht man, trotz all den Konsequenzen der Sünde, trotz all der offensichtlichen Folgen des Fehlverhaltens der Menschen, immer noch genügend Beweise für echte Liebe und schöpferische Kraft. Wie diese Idee von einem Meisterbild, das vielleicht mit Graffiti übersprüht ist, sieht man doch noch genügend Hinweise dafür, dass hier jemand etwas mit brillantem Design und mit vielen Gedanken sich etwas ausgedacht hat. Heutzutage ist die Frage von Schöpfung und Evolution eine natürlich heiß diskutierte, zumindest wenn Menschen überhaupt noch sich einigermaßen zum Christentum dazu rechnen. Viele Menschen glauben, dass die Evolutionstheorie eine bewiesene wissenschaftliche Erkenntnis ist und dass Menschen, die das nicht glauben, irgendwie von einem anderen Stern sind. Heute Abend wollen wir nicht über die ganzen verschiedenen Argumente für eine Schöpfung oder von einer wissenschaftlichen Seite das betrachten. Ich glaube, wenn man ein bisschen sich umschaut und wenn man in die weite Welt hinausschaut, wenn man sich das Universum anschaut, wenn man in die kleinsten Strukturen des menschlichen Körpers hineinschaut, dann habe ich persönlich den Eindruck, wenn ich einfach meinen gesunden Menschenverstand einmal aktivieren darf, das kann nicht aus Zufall entstanden sein. Ich habe mal angefangen, ein Buch über Anatomie und Physiologie zu lesen, weil ich habe es ja gestern Abend schon gesagt, ich nicht besonders gut in Biologie war. Ich dachte mir, ich muss mal ein bisschen aufholen. Und als ich so ein paar Seiten gelesen habe über die Art und Weise, wie eine menschliche Zelle funktioniert, habe ich das Buch zurückgelegt und gesagt zu mir selbst, die Evolutionstheorie ist ein Angriff auf meinen gesunden Menschenverstand. Wie kann so etwas Komplexes, etwas so Durchdachtes, etwas so unfassbar schön auch Konzipiertes allein entstanden sein? Und Ich glaube, es gibt für die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, eine ganze Reihe von Beweisen. Man kann das naturwissenschaftlich beweisen, man kann verschiedene Dinge dort anführen. Aber der stärkste Beweis für mich persönlich ist der, dass ich in meinem eigenen Leben die schöpferische Kraft Gottes erlebt habe. Ich habe erlebt, wie durch sein Wort mein Leben anders geworden ist, wie meine Gedanken sich geändert haben, wie er mir ein neues Herz geschenkt hat, wie ich neu anfangen konnte. Ich habe erlebt, dass er Dinge verändern konnte durch sein Wort, die ich selbst nie verändern konnte. Ich habe etwas von der Kraft Gottes in meinem Alltag erlebt und deswegen bin ich hundertprozentig überzeugt, dass diese Kraft auch in der Natur gewirkt hat. Wenn ich sehe, was die Bibel beschreibt und wenn ich die Natur dazu betrachte, sehe ich dieselben Mechanismen am Werk, die ich in meinem eigenen Leben erlebt habe. Deswegen glaube ich, dass die ganze Diskussion von Schöpfung und Evolution, so wichtig das ist, sich auch mit den Fakten zu beschäftigen und die Argumente zu hören, dass am Ende man diese Frage für sich persönlich erst dann ganz geklärt haben kann, wenn man erlebt hat, dass Gott schöpferisch in seinem eigenen, in unserem eigenen Leben aktiv gewesen ist. Wenn man Erlösung erlebt hat, wenn man erlebt hat, was Gott für einen tun kann und wie freundlich und wie gut er ist, dann sieht man auch die Güte Gottes und seine Kraft in der Schöpfung. Und wenn man erst einmal Jesus begegnet ist, dann sieht man überall in der Natur quasi die Handschrift Gottes und seinen Charakter. Und wenn man sich die ersten Seiten der Bibel anschaut, dann beginnt das mit diesem großartigen Statement gleich auf der allerersten Seite. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir kennen wahrscheinlich, wie es weitergeht. Das heißt, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Die gesamte Schöpfung, in der gesamten Schöpfung, in all diesen Tagen der Schöpfung wird immer wieder gesagt, das, was Gott tat, war gut. Und es war gut. Und es war gut. Und am sechsten Tag heißt es dann, und es war sehr gut. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und wie wir alle wissen, ist dieses Licht geschaffen worden, allein für die Japaner, richtig? Nur für die Japaner, oder? Nicht? Auch für uns? Okay. Wer war es eigentlich, der hier geschaffen hat? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Der Johannes, der verwendet hier am Anfang ganz ähnliche Worte und Ideen wie auch 1. Mose. Der hat sogar den Mut, sein Evangelium mit denselben Worten zu beginnen wie 1. Mose. Jahrhundertelang begann die Bibel der Juden mit den Worten, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und als eines der letzten Bücher wird das Johannesevangelium geschrieben. Und als der sich fragt, wie kann ich noch einmal diese Idee ausdrücken, die ich sagen möchte, wie kann ich zeigen, wie die Schöpfung mit der Erlösung zusammenhängt, da fängt er seinen Bericht von der Erlösung, denn das ist ja das Evangelium, mit denselben Worten an. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Mose beschreibt mit diesen Worten die Schöpfung. Johannes beschreibt mit diesen Worten die Einleitung zum Evangelium. Um deutlich zu machen, zwischen Schöpfung und Evangelium gibt es einen direkten Zusammenhang. Der, der geschaffen hat, das Wort, später sagt er in Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, der wird Mensch. Der Schöpfer kommt zu seiner Schöpfung und stirbt für seine Geschöpfe. Alles, was in der Schöpfung entstanden ist, ist durch dieses Wort entstanden. Und wer das ist, wird ganz deutlich, wenn man Epheser liest und alle darüber zu erleuchten. Wenn es die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Das heißt, es war Jesus, der damals natürlich noch nicht Jesus hieß, sondern der Sohn Gottes war, der das Licht am ersten Schöpfungstag geschaffen hat. Und dementsprechend sagt Paulus an einer anderen Stelle, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie wir gelernt haben, dass im Heiligtum sich die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und dass dann Johannes sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen voller Gnade und Wahrheit. Der Charakter Gottes zeigt sich in Jesus. So wie Gott am Anfang sprach, es werde Licht, so spricht Gott durch sein Wort in unser finsteres, leeres, chaotisches Herz hinein, es werde Licht. Und jeder, der sich an das Wort hält, nicht an seine persönlichen Spekulationen und Ideen, sondern an das Wort, der wird erleben, wie die Finsternis weicht und wie es Licht wird durch das Wort Gottes. Da gibt es also einen direkten Zusammenhang zwischen dem Schöpfungsgeschehen und unserer persönlichen Erfahrung mit Jesus. An anderer Stelle sagt es im Epheserbrief so, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. So wie Gott durch Jesus, durch den Sohn Gottes die Welt geschaffen hat und sie war gut und zwar sehr gut, so tut Gott uns erlösen durch das, was Jesus Christus getan hat, damit wir gut sind. Und zwar sehr gut. Nicht, weil wir persönlich gut sind und Gott damit irgendwie überzeugen, sondern weil sichtbar wird, dass Gott in uns wirkt, so wie er bei der Schöpfung gewirkt hat. Ich glaube, eines der größten Probleme der Evolutionstheorie, wenn sie von Christen angenommen wird, das ist ja immer wieder eine Debatte, dass Leute sagen, ah, vielleicht hat ja Gott durch Evolution geschaffen, ist, dass damit das Evangelium unterhöhlt wird. Denn die Schöpfung zeigt uns die Prinzipien, die im Evangelium auch wieder gelten. Deswegen sagt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist keine geistliche Evolution, wo er einfach durch Überleben der Stärkeren irgendwie besser wird. Nein, 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 nein. So wie Gott durch sein Wort in relativ kurzer Zeit sehr Großes bewirken kann, bei der Schöpfung, so kann er auch in meinem Herzen in relativ kurzer Zeit durch die Kraft seines Wortes etwas verändern. Wer gegen die Schöpfung ist, unterminiert das Evangelium. Wer die Schöpfung studiert und versteht, bekommt einen völlig neuen Blick auf die Beziehung zu Jesus. Man kann als Christ sich nicht erlauben, Schöpfung und Erlösung voneinander zu trennen. Sie gehören zusammen. Nun, gehen wir zurück zur Schöpfung. Wir haben also gesehen, dass das, was dort geschehen ist am Anfang der Welt, das Fundament ist oder die Prinzipien offenbart, nach denen auch unsere Erlösung funktioniert. Am zweiten Tag heißt es, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Diese Atmosphäre, die Gott dort schuf, die war natürlich lediglich gedacht für die US-Amerikaner, oder? Sie stutzen. Am dritten Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und wieder sehen wir, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die ganze Vegetation entstand an diesem dritten Tag und das Gewächs und das Gras und die ganzen Fruchtbäume, die Apfelbäume und die Birnenbäume und all die verschiedenen Pflanzen, die wir so kennen und all das nur für die Schweizer. Richtig? Vierter Tag und Gott machte die zwei großen Lichter. Das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne, Sonne, Mond und Sterne wurden am vierten Tag geschaffen, lediglich für Südafrikaner. Wie Sie alle wissen, oder? Am fünften Tag heißt es, und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und all diese unglaublich interessanten Fische mit ihren verschiedenen Farben und ihren verschiedenen Formen und die verschiedenen Vögel, Gott erdachte sie einzig und allein für das Volk der Brasilianer. Habe ich recht? Sie wollen mir einfach nicht zustimmen. Am sechsten Tag heißt es, und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und all die verschiedenen Tiere, viele von denen sind schon ausgestorben, gingen über die Erde, aber das war noch nicht genug. Es heißt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Er schuf nicht nur die Tiere, er schuf den Menschen. Er schuf die Ehe, die einzig und allein den Italienern vorbehalten war. Na, wir haben auch einige verheiratete Schweizer hier, oder? Nun, der Punkt ist natürlich sehr, sehr offensichtlich und nicht schwer zu verstehen. Das Licht ist für alle Menschen. Die Atmosphäre, die Luft, die atmen alle Menschen ein. Die Pflanzen und die Früchte, die sind für alle Menschen. Ja, es stimmt, manche Pflanzen wachsen da und manche Pflanzen da, aber grundsätzlich ist Vegetation für alle Menschen. Sonne, Mond und Sterne leuchten auf jeden Menschen, egal welche Nation, welche Rasse, welcher Kontinent er wohnt. Vögel und Fische sind für alle Menschen da, die Tiere und sogar die Ehe ist für alle Menschen da. Warum erwähne ich das? Die Bibel sagt, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, was er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Nun, man muss sich das nicht so vorstellen, dass Gott sagte, meine Güte, war die Woche wieder anstrengend. Das war ein Stress, nicht wahr? Wenn ich keinen Burnout kriege, nehme ich mir jetzt einen Tag frei. Gott war nicht erschöpft. Das Wort, das hier für Ruhen steht, ist ein Wort, das noch heute verwendet wird in Israel, wenn Menschen einfach aufhören zu arbeiten. Also wenn Leute streiken, weil irgendwie mal wieder die Tarife nicht so sind, wie man möchte, nicht wahr? Dann gibt es ja Streik. Und wenn die Israelis dann streiken, dann hören sie auf zu arbeiten, nicht weil sie müde sind, sondern einfach, weil sie sich entscheiden, nicht zu arbeiten. Und dieses Verb nennt man Schabbaten. Sie schabbaten, sie hören auf, sie ruhen. Daher kommt der bekannte Begriff Sabbat. Gott schabbatete, er hörte auf zu arbeiten. Nicht, weil er müde war, weil er schlafen wollte, denn er schläft nicht, sondern weil er sich freuen wollte an seiner Schöpfung. So wie ein Künstler, der ein Bild malt, ein Gemälde malt und dann sich ein bisschen Zeit nimmt, so ein bisschen zurückgeht und dieses Gemälde mal so richtig anschaut. Er ruhte am siebten Tag. Und der Text geht weiter, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Ich will das mal kurz illustrieren, was das bedeutet. Was hat Gott nochmal am ersten Tag geschaffen? Jetzt bitte gut mitarbeiten. Was hat Gott am ersten Tag geschaffen? Das Licht. Okay, er hat gesagt, es werde Licht, und es wurde Licht. Übrigens sagt die Bibel, das Licht ist sehr gut für uns, nicht wahr? Was hat Gott am zweiten Tag geschaffen? Das Wasser war schon da. Das Land kam erst am dritten Tag. Also ich habe es gerade angeworfen, nicht wahr? Gut erinnern. Was hat er am zweiten Tag geschaffen? Den Himmel, genau. Er hat die Wasser geteilt und eine Ausdehnung gemacht. Wasser unter der Ausdehnung, Wasser über der Ausdehnung. Und das Ganze hat er Himmel genannt. Sehr gut. Was hat er am dritten Tag geschaffen? Schon wieder 5 Minuten her, nicht wahr? Er hat das Trockene geschaffen, indem er die Wasser gesammelt hat, nicht wahr? Und noch mehr. Was hat er noch geschaffen? Am dritten Tag? Ich finde es so interessant, nicht wahr? So viele Menschen kämpfen für die 6-Tage-Schöpfung und wissen manchmal gar nicht genau, was Gott an jedem einzelnen Tag geschaffen hat, nicht wahr? Deswegen ist es gut, das zu wiederholen. Also, was hat er geschaffen? Die Pflanzen, ja, die Vegetation, die Früchte und all das. Sehr gut. Was hat er am vierten Tag geschaffen? Vierter Tag? Sonne und Mond und die Sterne, sehr genau. Muss ich aufpassen, dass ich hier
nicht zu viel nehmen, genau. Und was hat er am fünften Tag geschaffen? Fünfter Tag? Fische und? Vögel, genau, Fische und Vögel. Und am sechsten Tag? Was hat er am sechsten Tag geschaffen? Sechster Tag war ziemlich anstrengend, wie oft der sechste Tag sehr anstrengend sein kann. Nämlich, er hat was geschaffen? Die Tiere, erstmal alle Tiere und dann den Menschen und dann auch noch den Garten Eden und dann auch noch Hochzeit, nicht wahr, mit den Menschen. Da war ganz schön was los am sechsten Tag. Man hätte fast denken können, dass man doch ein bisschen Ruhe braucht. Das war der sechste Tag. Aber am siebten Tag hat Gott geruht. Und er hat diesen Tag gesegnet und geheiligt. Das heißt, dieser siebte Tag ist so ganz anders. Der siebte Tag ist heilig und er ist gesegnet. Keiner der anderen Tage ist gesegnet worden und geheiligt worden. Ein besonderer Tag. Nun übrigens, an mehreren Tagen hatte Gott bereits gesegnet. Nicht die Tage, sondern die Lebewesen. Er hatte die Fische gesegnet, er hatte die Vögel gesegnet. Er hatte die Menschen gesegnet und wenn er diese Tiere und die Menschen segnete, hat er immer gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Es soll mehr von euch geben. Das heißt, wenn Gott den Sabbat segnete, dann wollte er, dass es nicht nur diesen einen Ruhetag gibt, sondern er wollte, dass es diesen Ruhetag immer wieder gibt. Dass es viele Sabbate geben würde. Nun, was hat das eigentlich genau zu bedeuten? Auch übrigens, ich hätte beinahe meine Pointe jetzt vergessen. Was ist von der Idee zu halten, dass ausgerechnet dieser siebte Tag jetzt nur für Juden gilt? Eine Idee, die immer und immer und immer wieder wie ein Mantra von Christen behauptet wird. Wenn man sagt, der Sabbat ist nur für die Juden, dann kann man genauso auch sagen, die Ehe ist nur für die Italiener. Mal sehen, ob das in Ihrer Kirchgemeinde gut ankommt. Nein, natürlich nicht. Es gab am Tag der Schöpfung, in den Tagen der Schöpfung, noch gar keine Juden. Es gab Adam und Eva. Juden gab es erst mindestens 2000 Jahre später. Nun, was hat das konkret zu bedeuten? Warum beten wir eigentlich Gott an? Die Antwort wird uns in der Offenbarung gesagt. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Der Grund, warum wir Gott anbeten, ist nicht einfach nur, weil er gut und nett und freundlich ist, sondern weil er unser Schöpfer ist und wir ahnen schon, auch weil er unser Neuschöpfer ist, weil er uns ein neues Herz gibt, unser Erlöser. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erlöser. Weil er der Schöpfer ist, darum beten wir ihn an. Deswegen ist das Thema der Schöpfung so wichtig, weil wenn Gott nicht der Schöpfer ist, gibt es keinen Grund, ihn anzubeten. Interessant ist, dass jetzt die Bibel genau von diesem siebten Tag spricht, als den Tag, den Gott geheiligt und gesegnet hat, als ein Tag der besonderen Anbetung. In den 10 Geboten heißt es, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Gott selbst hat diese Gebote am Sinai gesprochen als Ausdruck seines eigenen Charakters und Wesens. Wir haben uns daran erinnert, wir haben das ja gesehen, wie am Sinai Himmel und Erde verbunden waren durch das Feuer seiner Liebe. Er war es, der mit seinem eigenen Finger diese Worte auf Stein geschrieben hat. Nicht in Sand, sondern auf Stein, damit die Menschen sich daran erinnern, dass er der Schöpfer ist, dass er selbst und Gott der Vater ist kein Jude, am Sabbat geruht hat. Als ein Beispiel für die Menschen. Und er sagt, weil ich das gemacht habe bei der Schöpfung, wünsche ich mir, dass du das auch machst. Und wenn wir genau gelesen haben, steht sogar hier,
dass es eben auch den Fremdling betrifft, also den Nicht-Israeliten. Wir haben ja bereits über die 10 Gebote gesprochen und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass wir damals das 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Gebot im Neuen Testament gefunden haben. Und die Frage vielleicht aufkam, was ist mit diesem 4. Gebot? Hier haben wir es und wir wollen heute ein bisschen mehr darüber sprechen. Nun, es ist interessant, dass, geht jetzt ein Stück weiter. Manche Menschen glauben, dass Gott den Sabbat als Ruhetag erst am Sinai installiert hat. Aber das ist nicht wahr. Das Sinai-Erlebnis ist in 2. Mose 20 aufgeschrieben, doch schon 4 Kapitel vorher, in 2. Mose 16, finden wir den Sabbat wieder erwähnt. Dort heißt es, und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat, morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, was ihr kochen wollt, das kocht. Also bereitet euch am Freitag darauf vor, am Tag davor. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und dann heißt es, als der Tag kommt, da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Das ist Wochen oder einige Zeit, bevor Gott überhaupt am Sinai vom Sabbat spricht. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. Und weiter heißt es, 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat. Da wird keines zu finden sein. Wir sehen also, dass die Israeliten schon vor dem Sinai aufgefordert waren, den Sabbat zu halten. Der Sabbat geht ja zurück eben auf die Schöpfung. Und deswegen sagt Gott im 4. Gebot nicht, ich gebiete euch ab heute den Sabbat, sondern er beginnt dieses Gebot, und es ist das einzige Gebot, das so beginnt, mit den Worten, gedenke. Erinnere dich. Also ich benutze nochmal das Bild, das wir bei den 10 Geboten verwendet haben. Wenn die Frau einen Zettel an die Tür schreibt, denk an das Zähneputzen. Ja? Oder denk daran, den Müll rauszubringen. Dann können wir ja sicher sein, dass sie das vorher schon oft gesagt hat, oder? Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. In Nehemia heißt es, du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Die Bibel sagt, dass alle 10 Gebote richtig, wahrhaftig und gut sind. Weiter heißt es sogar explizit, deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Ein anderer Vers in 2. Mose sagt, 6 Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Immer und immer wieder, schon in den Geboten und in den Texten des Alten Testamentes, von denen immer Christen denken, naja, das ist nur für die Juden, nur für die Juden, nur für die Juden, sagt der Text selbst, dass es nicht nur für die Juden ist. Es steht immer wieder da, und der Fremdling, und der Fremdling. Gott macht sehr deutlich, dass dieser Sabbat den Juden gegeben ist, nicht damit sie ihn für sich selbst behalten, sondern damit sie allen anderen davon erzählen. Gott hatte ja auch das Heiligtum den Israeliten gegeben. Nicht, weil nur die Israeliten erlöst werden sollten, sondern weil die Israeliten anderen erzählen sollten von der Erlösung. Er hatte ihnen alle 10 Gebote gegeben. Nicht, weil er meinte, dass nur die Israeliten nicht töten dürfen und nur die Israeliten nicht ehebrechen dürfen, sondern sie sollten den anderen davon erzählen. Genauso hat er ihnen den Sabbat sie daran erinnert, damit sie allen anderen Völkern, das war die Idee, vom Sabbat der Schöpfung erinnern. 2. Mose 31, es ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Da sieht man so diese poetische Idee, dass Gott einfach gemacht hat. Was für eine schöne Welt. Tja. Brauchst du vielleicht auch mal einen Moment, wo du Atem schöpfst? Im Gegensatz zu Gott bist du wahrscheinlich oft, lieber Freund, liebe Freundin, ziemlich kaputt von der Woche, ziemlich abgekämpft. Gott wusste, dass wir Menschen Ruhe brauchen. Nicht nur den Schlaf, sondern auch einen Tag in der Woche, wo wir die Sorgen und die Probleme der Woche beiseite schieben können und wo wir mehr Zeit als sonst uns nehmen können für Gott, für seine Schöpfung, für sein Wort und auch für geistliche Beziehung mit anderen Menschen, unserer Familie, mit Freunden und so weiter. In 5. Mose werden die Gebote wiederholt. Deswegen heißt das Buch 5. Mose auch Deuteronomium, die Wiederholung des Gesetzes oder das zweite Gesetz. Dort heißt es jetzt, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn und so weiter und so fort, das kennen wir schon. Und dann heißt es, denn du bist, sollst bedenken, dass auch du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Jetzt sagen einige, ah, da haben wir es. Ich bin nie ein Knecht in Ägypten gewesen und deswegen muss ich den Sabbat nicht halten. Ja, ich bin nicht in Ägypten gewesen, Gott hat mich ja nicht herausgeführt. Ja, das ist ein bisschen kurz gedacht. Weil das würde ja nur für die allererste Generation gelten. Die erste Generation der Israeliten waren Knechte in Ägypten. Aber Mose spricht das Buch 5. Mose schon zur 2. Generation. Die meisten von denen waren gar nicht buchstäblich in Ägypten gewesen. Also kann das ja nur rein buchstäblich gemeint gewesen sein. Sondern wenn das das Argument ist, naja, ich bin nicht in Ägypten gewesen und Gott hat mich nicht buchstäblich aus Ägypten befreit, deswegen gilt der Sabbat nicht für mich, dann gelten alle 10 Gebote nicht für uns, denn die 10 Gebote fangen ja an mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und dann heißt es, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Diese Idee ist die Grundlage aller 10 Gebote, dass Gott uns aus der Knechtschaft herausgeführt. Und wir haben ja lang und breit über diese Idee studiert, dass die Befreiung der Israeliten aus Ägypten ein Beispiel war, an dem Gott der ganzen Welt zeigen konnte, wie durch das Blut des Lammes, zu dem man sich öffentlich bekennt, jeder Mensch frei werden kann von der Knechtschaft der Sünde. Denn das ist, was die eigentliche Knechtschaft ist. Deswegen gibt Gott uns die 10 Gebote, um uns zu zeigen, was Sünde ist. Und dann, wenn wir zu Jesus kommen und frei werden durch sein Blut von Golgatha, können wir überhaupt erst die 10 Gebote halten. Das haben wir ausführlich studiert. Hier nochmal die Erinnerung an das Blut, an den Türpfosten als ein Zeichen. Und Jesus war natürlich das Lamm Gottes. Weil Jesus uns erlöst hat, durch das Blut von Golgatha dürfen und können wir die 10 Gebote halten, und zwar alle 10. Nun, jetzt stellt sich aber eine sehr praktische Frage. Wann ist denn eigentlich der 7. Tag, der Sabbat? Ein Blick auf den Kalender kann da verwirren, je nachdem, in welchem Land man ist. Ich habe mal hier etwas mitgebracht, das ist aus Deutschland. Und das ist die offizielle Entscheidung, der DIN-Norm. Das ist, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch gibt, aber es ist so für industrielle Normung sozusagen. Da wird alles Mögliche genau festgelegt, wie lang und wie breit und wie groß etwas sein muss. Und da wurde auch dann irgendwann im Jahre, Moment, kann man es hier sehen? Ja, 1975, ja, hier genau, 1975. In Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz gewesen ist, aber wahrscheinlich ähnlich, die Entscheidung getroffen, die Reihenfolge der Kalendertage in den gedruckten Kalendern zu ändern. Ja, da hatte man immer früher die Idee sozusagen, dass es Sonntag, Montag, Dienstag und dann Samstag ist. Aber jetzt wurde es geändert, sodass die Woche jetzt nicht mehr mit Sonntag, sondern mit Montag anfangen würde. Ja, das war jetzt sozusagen die Änderung. Und da gibt es eine interessante Anmerkung hier. Anmerkung, in dieser neuen Zählung quasi ist nicht der Mittwoch, sondern der Donnerstag der mittlere Tag der Kalenderwoche. Da ist den Gesetzgebern selbst aufgefallen, eigentlich ein bisschen komisch, weil Mittwoch heißt ja eigentlich Mittwoch, weil er die Mitte der Woche ist. Ja, und wenn ich jetzt 7 Tage habe, dann ist der, wie vielte Tag der mittlere Tag? Wenn ich 7 Tage habe, der wievielte ist der mittlere Tag? Der 4. Genau, es sind 3 davor, 3 danach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn Mittwoch der 4. Tag ist, weil er die Mitte der Woche ist, dann ist Donnerstag der 5. und Freitag der 6. und Samstag der 7. Und das ist schon immer so der Fall gewesen, auch wenn unsere Kalender manchmal heute etwas anderes anzeigen. Die deutsche Sprache zeigt das noch. Samstag war und ist natürlich immer biblisch gesehen der 7. Tag gewesen. Die Juden halten ihn ja noch bis heute als den Schabbat. Aber nicht nur in der deutschen Sprache ist das ableitbar. In vielen Sprachen sieht man das direkt. Hier haben wir einige Sprachen. Sabbato, Sabbado, Subota, Sobota, Sabbaton. Immer das Wort für Samstag, das offensichtlich Sabbat heißt. Weiß jemand, was das Sabbato, welche Sprache das ist? Das ist Italienisch und Sabbato ist Spanisch, genau, und Subota ist, weiß jemand? Ja, also Slawisch, genau, Russisch, Bulgarisch, Sobota ist, ja, wahrscheinlich auch, Polnisch, vielleicht auch Tschechisch, da kenne ich mich nicht aus. Sabbaton ist Griechisch. Und hier haben wir noch ein paar weitere. Sabbatum, Lateinisch, Sabbato, Portugiesisch, Jaumasabt für Arabisch, Shabbati in Georgisch, Pi, Sabbaton in Koptisch, Shamba, Afghanisch, Shanbe, Persisch, Shabbat, Armenisch, Gassasept in der Sprache der Berber, Issipt in Maltesisch und ich bin immer mal wieder in Malaysia. Und da kann man hier Folgendes sehen. Da heißt es hier Sabtu. Und auf der anderen Seite war dann die englische Übersetzung Saturday, Samstag ist Sabtu. Selamat Sabtu ist gesegneten Sabbat. Ja, Sabtu. Was total interessant ist und hier haben wir es nochmal. Sabtu, genau, Malaysisch, Indonesisch, Asabt, Suaheli, Kiansabulu, Kongolesisch, Sibiti in Süd-Senegalesisch. Aber meine Lieblingssprache diesbezüglich kommt aus diesem Land. Weiß jemand zufällig, welches Land das hier ist? Kann jemand das ahnen, welches Land das sein soll? Geografiekenntnisse? Das ist das Land Ghana. Ja, Westafrika. Hier neben ist dann Togo und dann gibt es Benin. Und diese Länder vereinen verschiedene Kulturen, verschiedene Völker, weil diese Länder natürlich von den Kolonialmächten gezogen worden sind, so mehr mit dem Lineal auf der Landkarte. Und da gibt es ein Volk hier, das ist das Volk der Fante, der Ashanti. Und die sprechen diese Sprache Fante und in der Sprache der Ashanti, der Fante, da heißt der Samstag wie folgt. Der heißt Memeneda. Ja, klingt jetzt nicht so wie Sabbat, oder? Aber der Samstag, Memeneda, ist die Kurzform von Menenea Meneda. Das scheint auch noch nicht so spektakulär. Aber Menenea Meneda heißt wörtlich übersetzt der Tag des Ich Bin, der ich bin. Die Ashanti, die Jahrhunderte, Jahrtausende ohne Einfluss der Europäer lebten, haben seit Jahrtausenden ihrer Sprache die Idee, dass der Samstag der Tag des Ich Bin, der ich bin ist. Als dann im 15. Jahrhundert die Portugiesen kamen, da nannten sie den Sonntag den merkwürdigen Tag des weißen Mannes. Weil für sie das völlig undenkbar war, dass man den Sonntag jetzt heilig halten sollte. Nun, natürlich, ich bin, der ich bin, bezieht sich auf Gott. In Hesekiel heißt es, ich gab ihnen auch eine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Der Sabbat ist nicht einfach nur eine Sache, wo Gott jetzt pedantisch auf den Kalender schaut und sagt, ich will wissen, ob ihr richtig den Kalender rechnen könnt. Nein, der Sabbat ist ein Zeichen für Heiligung. So wie der Sabbat als 7. Tag geheiligt ist und deswegen anders ist als der ganze Rest, so sollen Menschen, die mit Gott leben, geheiligt sein. Ja? Nicht so wie der ganze restliche Durchschnitt, sie sollen besonders sein, sie sollen hervorstechen durch ihre Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt, dass wir Heiligung brauchen. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Sabbat ist ein Zeichen dieser besonderen Beziehung zu Jesus. Deswegen hat er den Sabbattag geheiligt. Nun, was hat Jesus über den Sabbat gelehrt? Denn jeder Mensch, der sich Christ nennt, mit Bewusstsein, der möchte ja Christus folgen. Er möchte das annehmen, was Christus gesagt hat und nicht irgendjemand anderes. Jesus sagt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um der Juden willen gegeben, richtig? Nein, das steht nicht da. Er sagt, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. Und liebe Freunde, wenn Sie heute Abend ein Mensch sind, das dürfen Sie selbst beurteilen, aber ich gehe davon aus, wenn Sie ein Mensch sind, dann ist der Sabbat für Sie. Warum wusste das Jesus so genau? Er war es ja, der den Sabbat geschaffen hat. Er hat das Licht gemacht, er hat die Tiere gemacht, er hat die Fische gemacht, er hat die Pflanzen gemacht, er hat den Sabbat gemacht. Er wusste es ganz genau. Der Mensch ist nicht um des Sabbats willen geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Also ist auch der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat. Jesus ist Herr des Sabbats. Und Jesus gibt das nicht auf, was ihm gehört. Er ist Herr des Sabbats. Was hat Jesus am Sabbat gemacht? Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Mit anderen Worten, er ging in den Gottesdienst. Nicht nur, wenn er mal Lust hatte, wenn er nicht lange schlafen wollte, sondern es war seine Gewohnheit, jeden siebten Tag am Samstag, am Sabbat, ging er in den Gottesdienst. Und zwar nicht einfach nur, um sich berieseln zu lassen, ja, sondern er stand auf, um vorzulesen. Er wollte aktiv teilhaben an dem Geschehen des Gottesdienstes. An anderer Stelle sagt er, ich habe euch ein Vorbild gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das, was Jesus gesagt hat, was er gesprochen hat, was er getan hat, ist ein Vorbild für alle, die ihm nachfolgen. Jesus sagt ja, folge mir nach. Ein Christ ist jemand, der das sagt und das tut, was Jesus gesagt und Jesus getan hat. Und Jesus war nie an einem Sonntag im Gottesdienst. Er war immer an einem Samstag im Gottesdienst. Jesus hat auch an einem Sonntag Gott geehrt und er hat Gott gelobt. Jesus hat an jedem Tag Gott geehrt und Gott gelobt. Man kann an jedem Tag Gottesdienst haben, in dem Sinne, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Aber Jesus hat am Samstag den biblischen Ruhetag gefeiert. Nun, es heißt, es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Hier haben wir noch dieses zweite Beispiel. Nun sagen einige aber, ja, das war nur bis zur Kreuzigung. Nach der Kreuzigung ist alles anders. Jesus hat kurz vor seiner Kreuzigung seine Jünger zusammengenommen und ihnen gesagt, dass Jerusalem zerstört werden würde. Weiß jemand, wann Jerusalem zerstört worden ist? 70 nach Christus. Das war noch etliche Jahrzehnte nach diesem Gespräch. Im Kontext dieses Gespräches sagt er, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Jesus ging davon aus, dass noch im Jahre 70, das ist fast 40 Jahre nach der Kreuzigung, die Jünger den Sabbat halten würden. Er hätte ihnen ja sagen können, übrigens, ich sterbe bald und dann könnt ihr den Tag ändern. Hat er nicht gemacht. Er hat wenige Tage vor der Kreuzigung noch selbstverständlich davon gesprochen, dass auch Jahrzehnte danach der Sabbat gelten würde. Nun, aber das Interessanteste ist, an welchem Tag ist Jesus Christus gestorben? An einem Freitag. An einem Rüsttag. An welchem Tag ist Jesus auferstanden? An einem Sonntag. Nun, interessanterweise heißt es hier von seinen Nachfolgern, am Sabbat, das ist ein Tag nach der Kreuzigung, aber ruhten sie nach dem Gesetz. Am ersten Tag der Woche stand er auf. Jesus hat nicht nur den Sabbat geschaffen, er hat sogar bei seinem Erlösungswerk den Sabbat gehalten. Am Freitag hat er für uns alles gegeben und ist für uns gestorben. Am Sonntag hat er für uns gewirkt und ist auferstanden durch seine eigene Kraft, als der Vater ihn rief. Aber am Samstag, am Sabbat, ruhte er im Grab. Nun, aber vielleicht wird jemand sagen, aber Moment mal, was ist mit diesem Vers? Ganz kurios, dieser Vers kommt immer genau dann in diesem Moment, wenn man über den Sabbat spricht, erinnert sich irgendjemand, aber hat der Paulus nicht gesagt. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Also mit anderen Worten, ja, der Paulus sagt aber jetzt, das ist nicht so wichtig, ja, lasst euch nicht richten, ob ihr jetzt den Sabbat haltet oder nicht, spielt keine so große Rolle. Weiß jemand, von woher der Paulus diesen Vers zitiert oder paraphrasiert? Der denkt sich diese Reihenfolge nicht aus. der paraphrasiert einen Text aus dem Alten Testament. Und die meisten Menschen, habe ich herausgefunden, die diesen Vers zitieren, um damit zu begründen, dass sie den Sabbat nicht halten müssen, wissen gar nicht, von welchem Vers du überhaupt sprichst. Also von welchem Vers spricht der Paulus? Er spricht von einem Vers in Hesekiel 45, Vers 17. Da heißt es nämlich, dem Fürsten, dagegen obliegen die Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer für die Feste und die Neumonde und die Sabbate. Also die gleiche Reihenfolge. Wir haben Speis, Trank, Feste, Neumonde, Sabbate. 5 Begriffe in derselben Reihenfolge. Aber die Erklärung ist jetzt sehr deutlich. Es geht nämlich um Sündopfer, um Speisopfer, um Brandopfer, um Friedensopfer. Es geht um den Opferdienst. Und die Frage ist, gibt es eine Verbindung zwischen dem Opferdienst und dem Begriff Sabbat? Dazu müssen wir uns nochmal erinnern, was bedeutet der Begriff Sabbat? Aufhören, nicht arbeiten. Nun, der Sabbat steht als Begriff für den wöchentlichen Ruhetag, den Gott bei der Schöpfung eingesetzt hat, aber er steht auch für weitere Feiertage. Gibt es in der Schweiz Feiertage, wo alle Menschen frei sind, nicht arbeiten zu müssen? Gibt es Feiertage, Nationalfeiertage oder so? 1. August? Okay, sehr gut. Wie ist es mit Weihnachten, 25. Dezember? Ja, Feiertag, okay. Der 25. Dezember oder der 1. August ist ein Feiertag, ein freier Tag, egal ob es ein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist, oder? Ist an ein Datum gebunden, zu einem bestimmten Zweck. Und genauso gab es auch in Israel bestimmte Feiertage, freie Tage, die speziell dafür gedacht waren, dass die Israeliten alle zusammenkommen nach Jerusalem, ein großes Fest feiern. Da gab es 7 solcher Feste. Zum Beispiel hier dieses Fest am 10. Tag im 7. Monat. Das war der große Versöhnungstag, der Yom Kippur, wo der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen ist. Das war immer am 10.7. Egal, ob der 10.7. ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch, ein Donnerstag, ein Freitag, ein Sonntag war, spielte keine Rolle. Das war wie ein Geburtstag, wie ein Nationalfeiertag, kam immer auf das Datum. Und weil die Israeliten dann nach Jerusalem gehen sollten und weil sie dort opfern sollten und weil sie nicht arbeiten sollten an diesem Tag, weil es ein Feiertag war, nannte man diesen Tag einen Sabbat der Ruhe, soll es für euch sein. Ein Sabbat der Ruhe, ein freier Tag, ein Feiertag. Nun, was bedeutet das jetzt praktisch für diese Paulus-Aussage? Was meint er damit, wenn es bestimmte Sabbate gibt, die offensichtlich nicht mehr für den Christen wichtig sind? Schauen wir uns mal diesen Text an in Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Frage. All die Menschen im Alten Testament, die Böcke und Stiere und Lämmer geschlachtet haben, wurden denen die Sünden vergeben, ja oder nein? Ja. Durch das Blut der Opfer? Nein. Unmöglich. Das Einzige, was einen Menschen retten kann, ist das Kreuz von Jesus. Aber dieses Kreuz war noch nicht geschehen. Wenn Gott den Menschen also vergab im Alten Testament, dann war das sozusagen auf Pump. Das war auf Kredit. Er hatte ihnen bereits etwas gegeben, wofür er selbst noch nicht bezahlt hat. Er hatte ihnen bereits Vergebung geschenkt, die er selbst noch nicht einmal bezahlt hatte. Mit anderen Worten, Gott hat buchstäblich Schulden gemacht. Er hat Vergebung versprochen, ohne sie bezahlt zu haben. Damit die Israeliten wussten und alle Menschen vor dem Kreuz, damit sie wussten, dass das, was sie erlebt haben, diese Vergebung, die Gott ihnen zuspricht, noch bezahlt werden muss, dass die noch nicht legal, dass juristisch noch nicht durch ist, dass jemand das noch bezahlen muss, sollten sie immer daran erinnert werden, dass noch jemand kommen muss, der es bezahlen muss. Deswegen mussten so viele Opfer gebracht werden. Diese Opfer waren ein Schatten. Sie waren ein Schatten der Dinge, die kommen sollten, wovon der Christus das Wesen hat. Nun, Sie sehen vielleicht hier auf der Bühne einen Schatten. Sehen Sie den hier? Wenn Sie den Schatten hier verfolgen, hier, da geht der Schatten los von mir, da ist mein Kopf, hier geht der Schatten lang. Wie lange geht der Schatten? Der Schatten kommt. Der Schatten geht so lange, bis er auf mich trifft. Und danach? Kein Schatten. Die Opfer, die Brandopfer und die Schlachtopfer und die Sündopfer, die waren ein Schatten, solange Jesus dieses Opfer nicht gebracht hatte, mussten die Menschen erinnert werden, er wird noch kommen, er wird es bezahlen müssen. Als es bezahlt hatte, keine Notwendigkeit mehr, Tiere zu töten. Gott hatte ja keine Freude daran, Tiere zu töten. Es war nur die dringende Notwendigkeit, die Menschen daran zu erinnern, jemand muss noch für euch sterben. Als das geschehen war, konnten die Opfer sofort aufhören. Deswegen sagt der Daniel 9, er wird Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Nun, als Jesus kam, waren die Opfer unnötig. Ihr seid teuer erkauft. Er hat uns alle Übertretungen vergeben. Und interessant ist hier, was Kolosser 2 sagt. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbestimmten Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen euch gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Was ist die Schuldschrift? In einer Schuldschrift schreibt man auf, dass man noch etwas schuldet, oder? All die Opfer, das ganze Opfersystem, der Heiligtumsdienst auf der Erde war so eine Schuldschrift. Da war immer quasi in Anführungsstrichen geschrieben, es muss noch bezahlt werden. Als Jesus am Kreuz hing, konnte diese Schuldschrift zerrissen werden. Preis bezahlt. Entsprechend, übrigens, diese Schuldschrift bestand aus Satzungen, das heißt aus diesen ganzen Opfergesetzen, aus den ganzen Heiligtumsgesetzen. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang, so als ob die Schuldschrift des Heiligtumsdienstes mit all seinen Opfern zerrissen ist. Das heißt, alle Sabbate, die dazu da waren, dass man nach Jerusalem ging, um ein Opfer zu bringen, hören mit dem Opfersystem auf. Deswegen feiern Christen keinen Yom Kippur und kein Passafest, weil das Passafest war nur dazu da, Opfer zu bringen. Yom Kippur war nur dazu da, Opfer zu bringen. Und das Fest der Posaunen war nur dazu da, um Opfer zu bringen. Weil aber die Opfer nicht mehr nötig waren, wurden auch diese Feiertage unnötig. Aber wie viele Opfer wurden am siebten Tag Sabbat, am siebten Tag der Schöpfung gebracht? Kein einziges. Denn da gab es ja keine Sünde. Der siebte Tag Sabbat der Schöpfung steht außerhalb dieser Debatte. Er war schon da von Gott gegeben, lange bevor es Sünde oder einen Erlösungsplan gab. Und deswegen spricht Paulus von diesen Festsabbaten, diesen Heiligtumssabbaten, diesen Opfersabbaten, genauso wie er auch von Speisopfern, Trankopfern und diesen Feiertagen und Neumondfesten spricht, aber nicht vom siebten Tag Sabbat. Paulus ging nämlich selbst nach seiner Gewohnheit, wie sein Meister Jesus, an den Sabbaten hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Paulus hat im Neuen Testament den Sabbat gehalten. Und hier sehen wir, dass das nicht nur die Juden betraf. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden, das sind die Nicht-Israeliten, darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt. Also es war nicht so, dass Paulus gesagt hat, naja, für die Juden halten wir auf den Sabbat, aber wenn da ein paar Griechen kommen, dann machen wir gleich den Sonntag. Nein, 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 nein. Alle wurden von Paulus am Sabbat zum Gottesdienst eingeladen. Nun, dann stellt sich die Frage, woher kommt der Sonntag? Und wir wollen heute hier nur ein bisschen biblisch das anschauen, denn in der Bibel kommt der Sonntag 8-mal vor. 8-mal spricht die Bibel im Neuen Testament vom ersten Tag der Woche. Und die Stellen sind sehr kurz, wir können sie kurz anschauen. In Markus 16 heißt es, und als der Sabbat vorüber war, kauft Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Also was hier steht ist, sie kamen am ersten Tag zum Grab. Mehr nicht. Das Gleiche steht in Matthäus 28, nach dem Sabbat, aber als der erste Tag der Woche anbrach. Der erste Tag der Woche war an, der Sabbat ist vorbei. Und sie kommen zum Grab. Hier in Lukas 23 haben wir wieder die Idee, dass sie ruhten nach dem Gesetz am Sabbat, am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab. Wir alle wissen, er ist am Sonntag auferstanden und deswegen kamen sie am ersten Tag, wird er hier immer wieder erwähnt. Und in Johannes 20, die gleiche Idee, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen wird. An keiner dieser Stellen wird irgendwie gesagt, und deswegen ändert sich 4000 Jahre Gewohnheit, 4000 Jahre Botschaft Gottes, deswegen ändert sich die 10 Gebote. Es wird nur berichtet, dass sie am ersten Tag der Woche dorthin kamen und sahen, dass das Grab leer war. Kein Hinweis auf eine Veränderung der 10 Gebote, kein Hinweis auf eine Veränderung der Gottesdienstordnung, nichts davon. Markus 16, Vers 9 und 11, als er aber am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Also das ist der 5. Text, ebenfalls der erste Tag der Woche. Interessant ist, dass als sie das hörten, die Jünger, sie es nicht glaubten. Und als sie sich dann versammeln, hier in Johannes 20, Vers 19, da heißt es, hier sind die Jünger, nicht wahr? Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen versammelt und verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten. Jetzt sagen einige, die Jünger sind am ersten Tag der Woche versammelt. Das war ein Gottesdienst. Aber dabei haben wir gerade gelesen, sie hatten nicht einmal geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Sie sind hier nicht, um die Auferstehung zu feiern. Warum sind sie da? Nicht um Gottesdienst zu feiern, sondern, was sagt der Text? Aus Furcht vor den Juden. Kein Gottesdienst. Furcht vor den Juden. Das war die 6. Stelle. Und Jesus sagt dann auch, nicht wahr? Er schimpft sie aus, er tadelt sie wegen ihres Unglaubens, weil ihre Herzen hart sind, dass sie nicht geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Also kann auch diese 6. Stelle nicht dazu dienen, zu sagen, dass Jesus oder irgendjemand anders den Gottesdienst hier geändert hat. Wäre eine tolle Gelegenheit gewesen für Jesus zu sagen, übrigens, wo wir schon zusammen sind, ab jetzt feiern wir immer den Sonntag statt dem Samstag. Sagt er nicht. An keiner Stelle. Die vorletzte Stelle ist in 1. Korinther 16. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle. Und einige sagen sich, schau her, das ist eine Kollekte. Wo macht man eine Kollekte? Im Gottesdienst. Erster Tag der Woche, das muss ja dann ein Gottesdienst sein. Aber so einfach ist das nicht. Wenn man sich das bei Luther anschaut, dann heißt das, am ersten Tag der Woche lege jeder von euch bei sich, also so quasi zu Hause, etwas zurück und sammle an. Und so sagt das in dem Fall die gute Nachricht mal sehr gut. Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite. Was der Paulus sagt ist, sammelt jede Woche ein bisschen Geld bei euch, legt ein bisschen zurück am Anfang der Woche gleich, damit ihr nicht gleich alles ausgibt, damit ihr dann, wenn es mal Kollekten gibt, ihr entsprechend geben könnt. Also 7 dieser 8 Verse haben überhaupt gar nichts. Nada. Nichts mit Gottesdienst zu tun. Der einzige, der überhaupt in Frage kommen könnte, wäre Apostelgeschichte 20. Dort heißt es am ersten Tag der Woche. Aber als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Hier haben wir doch jetzt endlich einen Sonntag-Gottesdienst, oder? Wir haben den ersten Tag der Woche. Wir haben die Jünger versammelt, um das Brot zu brechen, also Abendmahl zu feiern. Und Paulus predigt. Das ist nicht ein deutlicher Beweis für eine Sonntag-Gottesdienstfeier? Nun, schauen wir mal weiter. Das heißt, es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Der hatte dann nicht nur die REM-Phase, das war die Tiefschlafphase. Der Paulus, der hat noch länger gepredigt als ich immer. Also ich hoffe, niemand beschwert sich über die Predigtlänge. Bei Paulus ging es noch deutlich länger. Bis Mitternacht. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt, vom 3. Stock hinab und er wurde tot aufgehoben. Eine Predigt zu besuchen kann lebensgefährlich sein. Aber die Geschichte geht gut aus, nicht wahr? Paulus weckt ihn wieder auf und das Ganze ist dann, geht gut aus. Er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Jetzt deutet das Brotbrechen auf einen Gottesdienst am Ruhetag hin. Nun, die Bibel sagt uns, dass die Jünger jeden Tag Brot gebrochen haben in der Urgemeinde. Und ich habe bisher nur sehr wenig Menschen getroffen, ich habe ein paar getroffen, aber nur sehr wenig, die behauptet haben, wir müssen jeden Tag heilig halten, im Sinne von nicht arbeiten. Das ist wohl offensichtlich nicht, was die Bibel sagt, denn die Bibel sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Also Brotbrechen ist nicht auf den göttlichen Ruhetag beschränkt. Ja, gibt keine Notwendigkeit, das nur am göttlichen Ruhetag zu machen. Aber wann fand die Versammlung eigentlich statt?
Wir lesen ja hier, es war am ersten Tag der Woche, und wir lesen, er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Das war also quasi in so 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, so in den späten Abendstunden. Es war dunkel, deswegen gab es Lampen, und es war so dunkel und so spät, dass einer schon eingeschlafen ist, weil er eigentlich einen guten Schlafrhythmus hatte, im Gegensatz zu allen anderen. Und schon wusste, dass er hätte schlafen müssen. Nun, wir haben heute schon am Anfang gesehen, dass in biblischem Denken der Tag mit dem Abend beginnt. Es steht schon 1. Mose, es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Das kann man an einigen Beispielen in der Bibel zeigen, dass biblisch gesehen nicht der Tag um Mitternacht beginnt, sondern wenn die Sonne untergeht und dann 24 bis zum nächsten Sonnenuntergang geht. Das heißt, jeder Tag besteht aus einer dunklen Phase, die wir Nacht nennen, und einer hellen Phase, die wir Tag nennen. Das heißt, im Grunde genommen sind wir zwar nach schweizerischem Denken heute noch an einem Donnerstag, aber biblisch gesehen ist heute schon Freitag, weil die Sonne ist untergegangen und der Freitag hat schon begonnen. So denkt eigentlich die Bibel. Was das jetzt bedeutet, ist relativ klar. Wenn es der, jetzt gut mitdenken, wenn es der erste Tag der Woche war und es war dunkel, wie würde man diesen Tag jetzt auf Schweizerisch, auf Deutsch, Schweizerdeutsch, wie würde man ihn in unserer Sprache ausdrücken? Es muss Samstagabend gewesen sein, denn wenn es Sonntagabend gewesen wäre, wäre schon der zweite Tag der Woche, denn ab Sonntag 18 Uhr oder so wäre der zweite Tag der Woche angebrochen. Es war mit anderen Worten ein Samstag, der sehr lange ging. Paulus hat den ganzen Tag gepredigt und getan und es wurde spät und er hat immer noch gepredigt, weil er am nächsten Tag abgereist ist, am Sonntag früh. Paulus predigte also am Samstagabend und reiste am Sonntagmorgen weiter, hat keine Anstalten gemacht, diesen Sonntag irgendwie heilig zu halten. Interessant ist noch Folgendes. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Macht Sinn, oder? Wenn jemand stirbt, kann niemand mehr in das Testament etwas einfügen, was vorher nicht drin gewesen ist. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft. Leute sagen aber, der neue Bund hat den Sonntag. Der Sabbat gehört zum alten Bund. Frage, wann ist der neue Bund in Kraft getreten? Mit dem Tod Jesu, oder? Das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Frage, wie viel von den 8 Sonntagstexten, die wir gerade gelesen haben, die sowieso, wie wir gesehen haben, eigentlich keine Sonntagsheiligung in dem Sinne bestätigen, aber wie viel von diesen Texten spielten vor dem Kreuz? Kein einziger. Als Jesus starb, war der neue Bund fertig. Und wenn vor dem Kreuz Jesus etwas nicht eingesetzt hat, gilt es auch nicht für den neuen Bund. Deswegen hat Jesus ja kurz vorher noch das Abendmahl mit der Fußwaschung, all diese Dinge eingesetzt, weil sie für den neuen Bund gelten sollten. Als er tot war, war der Bund bestätigt. Niemand darf mehr etwas hinzufügen. Was der neue Bund allerdings tut, er schreibt die Gesetze Gottes in die Herzen. Und das zitiert aus Jeremia und das meint genau dieselben Gebote, die auch Jeremia im Alten Testament im Sinn gehabt hätte. Und Jeremia hat natürlich beim 4. Gebot an den Samstag-Sabbat gedacht und nicht an den Sonntag. Zum Ende nur ein paar kurze Streifzüge durch die Geschichte. Ist denn der Samstag überhaupt von Christen irgendwann mal gehalten worden? In Indien finden wir sogar berühmte Berichte aus dem 3. Jahrhundert, dass sogar buddhistische Mönche anfingen, den Sabbat zu halten. Die Kushan-Dynastie von Nordindien rief das berühmte Konzil von Vaisali ein, zu dem sie alle buddhistischen Priester einlud, um unter den Mönchen eine Einheit bezüglich der Beachtung des wöchentlichen Sabbats zu bewirken. Manche waren von den Schriften des Alten Testamentes so beeindruckt, dass sie begonnen hatten, den heiligen Sabbat zu halten. In Persien heißt es hier von Persern, sie verachten unseren Sonnengott. Hat nicht Zoroaster, unser heiliger Gründer des göttlichen Glaubens, schon vor 1000 Jahren den Sonntag zu Ehren der Sonne eingesetzt und den Sabbat aus dem Alten Testament beseitigt? Trotzdem halten diese Christen am Samstag Gottesdienste ab. Und ich springe hier nur so ein ganz bisschen hin und her. Es heißt hier in China im 8. Jahrhundert, da wurde dieses berühmte Dokument, das China-Monument, entdeckt in Chang'an. Und da heißt es hier, am 7. Tag bringen wir Opfer dar, nachdem wir unsere Herzen gereinigt und Vergebung für unsere Sünden erhalten haben. Diese Religion, so vollkommen und ausgezeichnet, ist schwer zu beschreiben, doch sie erhellt die Finsternis durch ihre brillante
Lehre in Finnland, 16. Jahrhundert. Und wir könnten, wenn wir Zeit hätten, für jedes einzelne Jahrhundert, für verschiedenste Regionen zeigen, wo Christen den Sabbat gehalten haben, heißt es hier von König Gustav Vasa, der sagt, vor einiger Zeit hörten wir, dass einige Menschen in Finnland einen großen Irrtum gefallen sind und den siebten Tag halten, der Sabbat genannt wird. Die Äthiopier, die noch bis ins 17., 18. Jahrhundert den Sabbat gehalten haben, sagen hier, als ein Legat in Lissabon vorspricht, wir beachten den Tag nicht um der Juden, nicht um die Juden zu imitieren, sondern weil wir Christus und seinen heiligen Aposteln gehorchen. In der Lombardei heißt es hier im 12. Jahrhundert, da gab es Spuren von Sabbathaltern. In Wales heißt es, es gibt viele Hinweise, dass der Sabbat an der Universität von Wales bis 1115 nach Christus beachtet wurde. In Norwegen gab es hier eine Warnung. Einige von euch halten entgegengesetzt der Warnung den Samstag. Ihr sollt schwer bestraft werden. Wer immer gefunden wird, dass er den Samstag hält, muss eine Strafe von 10 Mark zahlen. Naja, das hätte man vielleicht noch bezahlen können. Dr. Peter Chamberlain, der Arzt von King James und Queen Anne und König Charles I. und Queen Catherine, sagt hier weiter, dass er ein Christ war, der die Gebote Gottes hielt und den Glauben Jesu hatte, im Jahre 1648 getauft wurde und den siebten Tag Sabbat über 32 Jahre gehalten hat. Wir werden morgen noch ein bisschen mehr darüber lernen, aus der Geschichte und vor allem aus der Bibel, warum es eigentlich zur Sonntagsheiligung in der Kirche kam. Das ist eine unfassbar spannende Geschichte, man könnte fast sagen eine Kriminalgeschichte. Wir werden das aufdecken, wir werden die biblische Prophetie studieren, wir werden die Geschichte anschauen. Aber was wir hier sehen, das ist trotz der oft weit verbreiteten Sonntagsheiligung in christlichen Kirchen durch die Jahrhunderte immer Menschen gab, die aufgrund des Bibelstudiums, das sie selbst betrieben haben, erkannten, dass der Sabbat niemals aufgehoben worden ist. Weder von Jesus, noch von seinen Aposteln, noch von Paulus, noch von irgendjemand, der Autorität in diesen Dingen hätte beanspruchen können. Interessant ist, wie alles endet, denn in Jesaja 66 heißt es, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einführen wird, um vor mir anzubeten. Nun, was wir sehen können ist, Jesus hat den Sabbat bei der Schöpfung selbst geschaffen. Er hat selbst den Sabbat gehalten bei der Schöpfung und hat ihn den Menschen gegeben. Wir sehen im Alten Testament vor dem Sinai, dass der Sabbat von Gottes Volk gefordert wurde. Wir sehen am Sinai, wie Gott selbst den Sabbat spricht für die Israeliten und für die Fremdlinge und ihn mit seinem eigenen Finger dort hineinschreibt. Wir sehen dann bei den Propheten des Alten Testamentes, wie sie den Sabbat bestätigen, gutheißen und sagen, dass er ein Zeichen der Heiligung ist. Wir sehen Jesus Christus selbst auf der Erde, wie er den Sabbat gehalten hat, sich selbst als Herrn des Sabbats bezeichnet und seinen Jüngern sagt, dass auch noch nach seiner Kreuzigung der Sabbat gehalten werden wird von ihnen. So sehr, dass er sogar bei der Kreuzigung und Auferstehung, bei der Erlösung der Menschheit, den Sabbat nicht übertreten hat, ihn im Grab gehalten hat. Wir finden, dass die Apostel nach dem Kreuz und nach der Auferstehung bei ihren Missionsreisen den Sabbat den Heiden präsentiert haben. Und wir finden, dass sogar in der Ewigkeit der Sabbat gehalten werden wird. Und jetzt ist die Frage, aus welchem unerfindlichen Grund sollte dann ohne klares biblisches Es steht geschrieben in der Zwischenzeit mal ein Wechsel stattgefunden haben von Sabbat auf einen anderen Tag. Denn Jesus Christus ist derselbe. Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Was soll ich also am Sabbat tun? Der Herr sagt, achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. Der mir gehört, entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen und durch Arbeit oder durch irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last. Nicht wie das die Juden zur Zeit von Jesus gemacht haben, wo man die Schritte zählen musste, wie viel man gehen darf. Nein, 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 nein. Als Tag der Freude und der Begegnung mit Jesus. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein und alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Vielleicht gibt es heute noch jemand, der sagt, aber ist es nicht letztendlich egal? Reicht es nicht aus, wenn ich einfach einen Tag heilig halte? Auch ja, wenn die Bibel vielleicht vom Sabbat spricht, aber Gott ist doch größer als das, oder? Stellen Sie sich vor, morgen, wollen Sie sich gar nicht vorstellen, wird tatsächlich passieren.
morgen wird meine Frau kommen, hierher. Sie wird dann morgen auch Vorträge halten und übermorgen. Sie hat mir erzählt, sie wird morgen Nachmittag, so am 16 Uhr oder so, in Konstanz ankommen. Und sie erwartet, dass ich sie abholen werde mit dem Auto. Jetzt stellen Sie sich vor, ich würde sagen, also Freitagnachmittag passt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ich muss mich eigentlich vorbereiten auf den Vortrag. Ich glaube, ich hole dich lieber erst am Sabbat ab, am Samstag. Kannst du einfach warten da, oder? Was würde wohl meine Frau denken, wenn ich sage, Hauptsache ich hole dich ab, ist doch egal wann, oder? Meine Frau würde nicht nur einige Sachen denken, sie würde sie auch sehr deutlich verbalisieren. Sie würde fragen, ob ich sie lieb habe. Und genau das ist der Punkt. Wie sehr lieben wir Jesus, dass wir versuchen, möglichst irgendwie drumherum zu kommen, dass es uns so passt, wie es uns in den Kram passt. Lieben wir wirklich Jesus? Und wenn er sagt, ich habe diesen Tag reserviert, ich nehme mir frei, ich, der ich das ganze Universum zu kontrollieren habe, ich nehme mir frei für dich, können wir uns dann nicht auch frei für Jesus nehmen? Zeit mit ihm verbringen? Als den Tag, der ein Symbol ist für die Schöpfung, ein Symbol ist für die Erlösung, ein Symbol ist für die Heiligung, ein Symbol ist für das, was Gottes Charakter ausmacht. Ich glaube, wenn man über den Sabbat spricht, dann ist das so wie mit Orangensaft. Man kann den Orangensaft beschreiben. Man kann seine Farbe beschreiben, man kann seinen Geruch beschreiben, man kann ihn chemisch analysieren, aber richtig erleben kann man den Traubensaft nur, wenn man, den Orangensaft kann man nur, wenn man, ich liebe diesen Vortrag. Sie können den Sabbat nur erleben, wenn Sie ihn ausprobieren. Sie können alle Argumente dafür und dagegen lesen, studieren, aber wenn Sie ihn ausprobieren, wenn Sie einfach mal sagen, Herr, ich habe jetzt davon gehört, ich teste dich mal. Ich teste mal aus, am Samstag frei zu machen, Zeit mit dir zu verbringen, einen Gottesdienst zu besuchen, Zeit in der Natur verbringen. Ich teste das mal aus. Ich verspreche Ihnen, der Tag ist anders als alle anderen sechs. Wir werden übermorgen die Gelegenheit haben, hier im Pentorama in Amriswil einen Sabbat zu erleben. Sie können tatsächlich am Vormittag hier zum Gottesdienst kommen, das einfach mal ausprobieren, testen, unverbindlich. Es wird nichts Schlimmes passieren. Sie werden erleben, dass Jesus sie auf eine Art und Weise segnet, wie sie es bisher vielleicht so noch gar nicht erlebt haben. Denn er hat den Tag gemacht, er hat versprochen, dass er segnen wird und er steht zu seinen Verheißungen. Und so möchte ich Sie heute Abend einladen, diese Dinge nicht nur mal aufzunehmen und zu durchdenken, sondern einfach am kommenden Samstag mal hier mit uns gemeinsam Sabbat zu erleben, Sabbat-Gottesdienst zu erleben. Ich glaube, das wird ein großer Segen werden. Wer von uns möchte Jesus folgen und mindestens mal den Sabbat ausprobieren? Gibt es jemanden, der sagt, das ist ja mein Wunsch? Gut, dann wollen wir noch gemeinsam beten, wir stehen dazu auf. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unser Schöpfer bist und danke, dass du durch Jesus Christus uns erlöst. Und danke, dass du ein Auge auf uns hast, jeden einzelnen Tag. Danke, dass deine Liebe sich nie ändert, deine Güte jeden Morgen neu ist. Und danke, dass du uns einen Tag in der Woche gegeben hast, wo du dir besonders Zeit nimmst für uns und wir uns besonders Zeit nehmen sollen für dich. Dass wir ungehindert vom Stress der Woche und von den Sorgen des Lebens uns intensiver mit dir und deinem Wort beschäftigen können. Einen Tag, von dem du der Meinung warst, dass sogar der sündlose Adam und die sündlose Eva im Paradies das nötig hatten. Wie viel mehr wir, die wir mit so viel Sorgen und Problemen zu kämpfen haben. Und Herr, wir danken dir, dass du uns die Augen öffnest für die Klarheit deines Wortes und dass du uns zeigst, was dein Wille ist.
Herr, wir möchten dich bitten, dass wenn wir uns hier am kommenden Samstag treffen, dass du nach deiner Verheißung durch deinen Heiligen Geist besonders gegenwärtig sein wirst, dass unsere Herzen erfüllen wirst und wir erkennen aus eigener Erfahrung, dass man das Sabbaterlebnis nicht eintauschen kann gegen nichts in dieser Welt. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen.